Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass du heute zuschaust. Es ist so schön. Über die Dinge, über die wir heute reden wollen, sind so unglaublich. Und ich möchte es nur noch mal ganz klar machen, ganz am Anfang. Leute, das, worüber wir heute reden wollen, ist das Unglaublichste, das Beste und das Tollste und das, was mein Leben, und ich weiß von vielen hier, euer Leben am meisten verändert hat und alles auf den Kopf stellt, was wir uns Menschen überhaupt vorstellen können. Es ist diese Sache, an der sich alle stoßen, selbst wenn sie sie für sich annehmen. Selbst ich habe oft Probleme damit, einfach das so zu leben, was wir heute hören. Leute, Gnade, allein seine Gnade, Gottes Gnade, ist unvorstellbar. Es ist eine Sache, die wir nicht greifen können. Es ist ein Punkt, der uns im tiefsten Innern als Mensch trifft, da wo wir stehen, weil wir immer denken, wir haben alles selbst in der Hand. Und heute reden wir allein seine Gnade, über Gottes Gnade. Gottes Gnade ist so unvorstellbar und es ist so viel in der Bibel über Gottes Gnade beschrieben, dass wir das niemals in eine Predigt reinbekommen können, wie das Ausmaß von Gottes Gnade wirklich aussieht im biblischen Bild. Wir wollen heute trotzdem über seine Gnade in dieser Predigt hören von Gottes Wort, von dem, was Gott über seine Gnade auch sagt. Und wir wollen hören von dem, was diese Gnade für eine Bedeutung hat, für uns, in unserem Leben, jetzt ganz konkret. Dafür lesen wir zuerst aus Galater 2, Vers 16. Galater 2, Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Der junge, ungeübte Leser unter uns und selbst ich steht bei diesem Riesensatz da und denkt, einmal zurückspulen, Pause bitte, ich verstehe nicht. Also ja, okay, ich kriege das Konzept, aber es ist so aneinandergereiht. Lass uns mal das einfach ganz runterbrechen, was hier steht. Wir wissen, Paulus schreibt hier an Christen, Paulus schreibt hier an Gemeinden. Deswegen wir als die, die das schon erlebt haben, wissen, dass der Mensch nicht durch das, was er tut, gerettet wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Leute, um das ein bisschen klarer zu stellen, es ist nicht so, dass du irgendwas dafür tun kannst, gerettet zu werden. Das Einzige, woran du wirklich beteiligt bist, in irgendeiner Form, ist, dass du glaubst. Dass du den Schritt auf Jesus zugehst. Dass du sagst, okay, ich glaube. Um jetzt da ein bisschen besser zu verstehen, worüber Paulus schreibt, wollen wir hier mal ein bisschen tiefer in den Text gehen. Gerechtfertigt. Paulus war ein Pharisäer. Um es genau zu nehmen, die Pharisäer waren unter den Juden so die Oberstreber, ja? Um es mal ein bisschen provokant zu sagen. Das waren die, die wirklich alles ganz genau genommen haben. Die alles ihrer Meinung nach ganz genau wussten und die ihrer Meinung nach alles richtig machten. Sie haben alles versucht, um das, was im Alten Testament stand, nach ihrem Verständnis so gut wie möglich umzusetzen. Leider war da so eine Spirale drin und irgendwie ging es bei den meisten nur noch darum, wie sie draußen aussahen vor den Leuten. Aber Paulus war einer, dem war das wirklich ernst. Drum kennt sich Paulus extrem gut mit dem Alten Testament aus. Und wenn wir lesen, gerechtfertigt, dann spielt Paulus sie ganz klar auf eine Begrifflichkeit aus dem Alten Testament an. Man kann diesen Begriff auch noch anders übersetzen, gerecht gesprochen oder als gerecht erklärt. Was bedeutet das jetzt? Gott selbst macht öffentlich bekannt, dass die Beziehung zu ihm wiederhergestellt ist. Das ist ein Aspekt. Wenn du gerechtfertigt bist, um bei der Begrifflichkeit aus dem Alten Testament zu bleiben, macht Gott klar, hey, ganz öffentlich, es ist wieder okay. Es geht aber noch weiter. Es ist nicht einfach nur okay. Dir ist vergeben. Das, was du falsch gemacht hast, ist geklärt. Es ist vom Tisch. Wir holen es nicht wieder aus der Kiste raus. Es ist weg. Es ist gut. Und du bist ein Teil meiner Familie, sagt Gott zu dir. Und der dritte Aspekt. Es passiert auch immer Veränderung in diesem Kontext. Wenn Gott jemanden rechtfertigt, dann verändert sich was. Und das durch Gottes Gnade. Und Leute, Paulus macht hier ganz klar, und wir müssen uns da mal reinversetzen in die Situation, was Paulus meint. Früher für die Juden war, okay, ich muss das mosaische Gesetz, ja, das, was mir von Mose her aufgelegt wurde, erfüllen, um gerechtfertigt zu werden. Um all diese Dinge zu bekommen, muss ich das tun. Dachten sie. Und das Ding ist, er stellt hier gerade die Welt total auf den Kopf. Er sagt, der Mensch ist nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Nur durch den Glauben. Das mosaische Gesetz, und das war eine Funktion von diesem Gesetz, und das macht Jesus auch ganz deutlich, war für die Menschen, für die Juden nicht erfüllbar. Es war für sie gar nicht möglich, das zu schaffen. Und wisst ihr was? Jesus hat es geschafft. Jesus hat es erfüllt. Jesus war komplett ohne Schuld. Und Jesus hat alles umgesetzt, was wir nicht schaffen konnten. Und hat dann trotzdem unsere Schuld auf sich genommen. Und gerade weil er ohne Schuld war, konnte er das auch tun, um uns zu rechtfertigen. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Und zwar nur durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht aus Gesetzeswerken. Was sind jetzt Gesetzeswerke? Okay, ich habe schon mosaisches Gesetz gehört, ich habe schon verstanden, da gibt es irgendwie sowas. Gesetzeswerke, hier in diesem Kontext geht es hauptsächlich um das Thema Beschneidung. Aber die Leute, die das gefordert haben und gesagt haben, du brauchst das, für die war klar, Beschneidung ist der Anfang. Beschneidung war für Juden ein klares Zeichen, ja, ich stelle mich unter dieses Gesetz. Ich gehöre dazu. Ich werde ein Teil von dieser Gruppe, die das so tut. Und darum geht es hier ganz klar darum, erst ein Jude zu werden, bevor man Christ werden kann. Und ihr merkt schon, da ist doch irgendwas im Kontext los. Warum ist das so wichtig, was wir hier besprechen? Dafür müssen wir einmal den Galaterbrief ein bisschen genauer anschauen. Paulus hat diesen Brief circa um 49 nach Christus geschrieben. Und Empfänger waren dabei mehrere Gemeinden in Galatien, ja? So wie wenn ich jetzt sagen würde Baden-Württemberg. Der Aufbau ist in drei große Punkte eingeteilt. In Kapitel 1 und 2 geht es um das Evangelium vom gekreuzigten Messias. In Kapitel 3 und 4, das ist quasi ein Satz, schafft eine neue multiethnische und multinationale Familie, schon seit Abraham, 5 und 6, die durch den Geist verändert wird. Also der Galaterbrief in einem Satz, das Evangelium vom gekreuzigten Messias schafft eine neue multiethnische und multinationale Familie, schon seit Abraham, die durch den Geist verändert wird. Okay, warum ist das so wichtig? Da kommen wir auf den Kern, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Judaisten, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, das waren Menschen, die Juden waren, die zum Glauben gekommen sind, die aber irgendwie dieses Konzept der Gnade Gottes verständlicherweise, weil es ungreifbar ist, nicht greifen konnten und sich auf alte Muster versucht haben zu verlassen, die sie sich antrainiert haben. Und ob sie jetzt richtig oder falsch sind, klären wir an anderer Stelle. Und weil es ihnen gar nicht gepasst hat, was Paulus gesagt hat, wie fängt man da am besten an? Was machen wir, wenn es uns nicht passt, was jemand sagt? Leider als Menschen viel zu häufig. Wir greifen erstmal die Person an. Der Paulus, der kann doch gar nicht recht haben. Der weiß doch gar nicht, wovon er redet. Der hat doch keine Autorität. Wer ist denn der Typ, dass er meint, dass er sagen könnte, dass es so ist? Als erstes stellen Sie Paulus dar als jemand, der nichts zu sagen hat, der keine Ahnung hat, der gar nicht wissen kann, wovon er redet und der nur falsch liegen kann. Und dann kommt Ihre Folge. Du kannst nämlich nur aus Werken errettet werden. Das ist so in Ihrem Denken drin. Du kannst nur, indem du das erfüllst, gerettet werden. Das geht gar nicht so, wie Paulus das sagt. Und der Paulus, der hat eh keine Ahnung, wie ich das schon gesagt habe. Und es ist ganz spannend, am Anfang vom Galaterbrief macht Paulus drei Dinge ganz klar zur Frage seiner Autorität als Apostel. Er hat seine Autorität direkt von Jesus bekommen. Paulus, wem Paulus kein Begriff ist, war der perfekte Jude. So stellt er sich auch in einem seiner Briefe dar. Und es ist ganz lustig, dass gerade Paulus für diese Judaisten ein Problem ist. In Philipper 3, 4 bis 6 zeigt Paulus seinen Stammbaum. Und es war so quasi der perfekte Stammbaum, wenn man Jude war. War das so wirklich die Sahnetorte, wie er zeigen konnte, wer er war als Jude. Es war so das Beste vom Besten. Und übrigens, im gleichen Kontext sagt er, das ist alles nichts wert. Aber diese Juden, die stören sich so an Paulus. Und Paulus macht erstmal klar, hey, als ich die Christen noch verfolgt habe, ist der auferstandene Christus mir begegnet und hat mir diesen Auftrag, dieses sein Evangelium zu predigen, diese frohe Botschaft, dass du nur durch den Glauben gerettet wirst, gegeben als Auftrag, den Nationen das zu erzählen. Und da bleibt Paulus nicht stehen. Paulus klärt weiter, woher seine Autorität kommt. Seine Autorität, dieses Evangelium weiterzugeben, auch gerade an Nichtjuden, wird bestätigt durch die erste Gemeinde, die in Jerusalem ist. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann ist ganz klar, dass nicht nur die Gemeinde sagt, ja, Paulus ist ein cooler Typ, wir unterstützen den. Nein, wir stehen eins zu eins mit ihm und ja, er ist ein autoritärer Apostel. Er hat den Auftrag von Jesus bekommen, das zu tun. Und übrigens, um das klarzustellen, jeder andere Apostel hat in Matthäus 28, Vers 19 genau den gleichen Auftrag auch bekommen. dieses Evangelium an alle weiterzugeben. An alle. Und dann, und da befinden wir uns jetzt auch mit dem Vers, Galater 2, Vers 16, zeigt Paulus, wie seine Autorität auch anerkannt wurde in einer Situation, wo es genau um dieses Thema ging, wo jemand, der unumstößlich für diese Judaisten ein Apostel war, Petrus, sich genau in diesem Kontext falsch verhalten hat. Da wollen wir uns jetzt auch einmal kurz bewegen und anschauen, was da passiert ist, was in Galater 2, 11 bis 21 steht. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, diesen Streit. Paulus weist Petrus hier zurecht, weil er sich falsch verhält. Petrus hat nämlich mit Nichtjuden, als die da waren, sich ganz normal verhalten, hat nichts besonders gemacht, hat sich ganz normal aufgeführt. Als aber dann Judenchristen dazukamen, hat er sich mit denen abgesondert, hat gesagt, hey, okay, wir machen wieder unsere Suppe, wir gehen wieder zurück in diesen Kreis, wir gehen wieder in diese Gemeinschaft zurück und ich verhalte mich so, nicht weil es richtig ist, sondern weil er Angst hatte vor ihnen. Und durch sein schlechtes Vorbild, und das ist das Schlimme, hat er andere mit sich gerissen. Er hat andere mitgezogen, das zu tun, sich so abzusondern von den anderen, nur aus Angst. Und als Paulus das Ganze sieht, was da passiert, zieht Paulus ihn vor versammelter Mannschaft direkt raus und spricht ihn drauf an. Und es wird ganz klar geklärt, dass das Verhalten falsch war. Und hier, wo Petrus diesen Fehler macht und Paulus ihn zurechtweist, genau hier kommt dieser Vers, Galater 2, Vers 16. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Er fasst das Evangelium, den Kern des Evangeliums, nochmal so klar zusammen und macht klar, so funktioniert das nicht. Egal, was du da tust, egal, warum du es tust, das ist nicht, wie dieses Thema funktioniert. Das ist nicht das Evangelium. Das ist falsch. Diese Errettung ist ein Geschenk. Und Leute, da landen wir wieder bei der Gnade Gottes. Es ist was so Besonderes. Warum haben wir das überhaupt gebraucht? Wer die Bibel kennt oder vielleicht sie mal gelesen hat, wer auch ein bisschen was drüber gehört hat, vielleicht von den Eltern, und ich bin mir ganz sicher, ganz viele von euch, wir haben gehört vom Paradies, wir haben von Adam und Eva gehört. Und ich glaube, wir haben oft eine falsche Vorstellung, in welcher Situation wir uns befinden. Wisst ihr, viele junge Leute, und ich selbst habe mir das früher auch manchmal gefragt, warum konnten sie nicht einfach die Finger von der Frucht lassen und es wäre einfach entspannt. Ich kann jetzt einfach da chillen, es ist doch alles gut. Wisst ihr, wir stehen eigentlich in der genau gleichen beziehungsweise ähnlichen Situation. Es ist eine Entscheidung, die uns trennt oder verbindet mit Gott. Wir können in eine echte Beziehung mit dem lebendigen, allmächtigen Gott treten durch eine Entscheidung, die wir treffen. Und ganz egal, was andere vor euch kaputt gemacht haben, Jesus hat die Brücke wieder aufgebaut. Es ist wieder möglich. Und wenn du jetzt sagst, ja, Mann, das ist doch viel zu schwer, es ist eine Entscheidung, es ist eine Sache. Mehr ist von dir nicht gefordert. im Kontext dazu, ob du eine Beziehung haben kannst mit Gott. Und Gott möchte eine Beziehung mit dir haben. Und trotzdem, anstatt sich zu freuen, anstatt diese Last, die diese Juden mit sich getragen haben. Leute, die Regeln, die da stehen, die sind nicht, ich sag das nicht, weil ich zu faul bin, die zu erfüllen. Die sind nicht zu erfüllen. Es ist nicht möglich, das alles zu schaffen. Und das war auch eine Absicht des Gesetzes, zu zeigen, du kannst nicht von dir aus alleine es schaffen, mit Gott so eine Beziehung wieder hinzubekommen. Du kannst nicht diese Brücke wieder aufbauen. Und trotzdem, diese Last, es war unmöglich. Sie haben jeden Tag darum gekämpft, es irgendwie zu schaffen, wenn sie es ernst gemeint haben. Jetzt fällt diese Last, dass diese Beziehung möglich gemacht wird, komplett weg. Und Jesus sagt, hey, du kannst zu mir kommen. Und das Erste, was die machen, die so sehnsüchtig danach nach dieser Beziehung gesucht haben, ist zu sagen, ja, Moment mal, also die Regeln, die ich mein Leben lang hier eingehalten habe und so und das muss genauso weiterlaufen. Leute, ihr kennt es bestimmt selber von euch. Man ist in seinem Trott, man ist in dem Bereich, wo man sich wohlfühlt. Man hat seine Routine, man hat die Dinge, die man tut, die man denkt, die sind gut. Und anstatt das Geschenk Gottes anzunehmen, anstatt vor Freude zu jubeln, anstatt fröhlich darüber zu sein, dass wir eine Riesenlast beseitigt bekommen haben, laufen wir doch mit krummem Buckel, mit Zwängen und mit Problemen durch unser Leben, die gar nicht sein müssen. Leute, Jesus hat den Weg freigemacht. Du kannst eine Beziehung mit Gott haben. Und ja, selbst wenn Dinge nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten, ändert es nichts daran, dass Gott mit offenen Armen dasteht. Früher bei den Juden war es ganz klar, du machst es falsch, es ist kaputt. Da machst du dein Opfer, musst irgendwelche Reinigungsrituale durchgehen. Und das ist unfassbar anstrengend, ein Riesenaufwand, finanziell, zeitlich, persönlich. Vielleicht sind dir sogar Dinge passiert, die du gar nicht weißt. Und deine Beziehung ist kaputt. Vielleicht hast du dich irgendwo falsch hingesetzt nach dem mosaischen Gesetz und schon bist du unrein. Schon bist du ohne dein Zutun nicht fähig, vor Gott zu treten. Weil Gott zu heilig ist, weil Gott zu groß ist und weil Gott so ein großer Gott ist, den wir auch fürchten sollten. Dass wir haben das ganz vergessen. Warum? Weil Jesus es so einfach für uns gemacht hat. Wir können einfach zu diesem unglaublichen, liebenden Gott, wir können eine Beziehung zu ihm haben. Und wir sollten uns freuen. Wir sollten das feiern, jeden Tag. Wir sollten in Freude das nehmen, was er uns geschenkt hat, sein Wort. Nicht aus einer Regel, nicht weil dann deine Beziehung kaputt ist, weil du das vielleicht denkst. Nein, weil es so einfach und möglich ist. Weil Jesus es einfach gemacht hat. Leute, wir können uns freuen. Es ist geklärt. Es ist mir egal, was du gerade erlebst, was ich gerade erlebe. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie unfassbar stressig, nervig, schlecht und schlimm das Leben hier sein kann. Wenn wir denn nur die ganze Zeit auf den Matsch vor unseren Füßen schauen. Leute, die Dinge sind schwer. Keine Frage. Wenn du denkst, dass es für mich einfach ist, durchs Leben zu gehen, dann kann ich dir drei Beispiele nennen, die dir vielleicht die Augen öffnen, wenn du mich nicht kennst. Ja, ich laufe jeden Tag mit chronischen medizinischen Problemen durch mein Leben. Und laut Medizinern hätte ich 25 werden dürfen, ich werde dieses Jahr 30. Halleluja, preis den Herrn. Ja, wenn das schon nicht einfach genug ist für dich, ich habe eine Tochter von Gott geschenkt bekommen, für die ich unheimlich dankbar bin, die gleich am Anfang eine Herz-OP gebraucht hat. Die Nächte waren unfassbar anstrengend, dieses ganze Intensivthema. Ich konnte nichts tun, als dastehen, einfach liebend sie im Arm haben und für sie beten. So machtlos. Wenn es bei mir passiert wäre, es wäre mir noch relativ egal gewesen. Es war meine Tochter, was soll ich denn tun? Und Nummer 3. Wenn du sagst, das sind doch alles viel zu fremde Themen für mich. Tatsächlich, ich habe bis vor kurzem noch in Dänemark mit meiner Familie gelebt. Jeder, der einen Umzug kennt, weiß, wie stressig er ist. Und jetzt stell dir vor, du ziehst nicht einfach nur 100, 200, 300, 600 Kilometer um. Du ziehst 1300 Kilometer um. Und übrigens, du ziehst nicht einfach nur um, sondern du musst alles ändern. Krankenkasse, Banken, Steuern, alles, was dein ganzes Leben irgendwo zusammenfasst, muss geändert werden. Das habe ich zweimal machen dürfen im letzten Jahr. Und wisst ihr was? Trotzdem, in all dem und egal wie schwer es ist, ändert das nichts an meiner unendlichen Dankbarkeit und Freude über Gottes Gnade. Und gerade in all diesen Dingen war diese gebaute Brücke von Jesus für mich der Schlüssel zu einem erfüllten und glücklichen Leben in aller Trauer, in all dem Leid, in all diesen Problemen hat Jesus für dich eine Brücke gebaut, dass du in die Arme deines liebenden Vaters rennen kannst. Und ja, glaub mir, ich wäre nicht aus meinen eigenen Stücken aus Dänemark ausgezogen. Es gehen auch Dinge schief, die schief gehen. Punkt. Nur weil du in die Arme deines Vaters rennen kannst, heißt es nicht, dass er ein Wunschautomat ist und du das bekommst, was du willst. Aber er ist da. Er liebt dich und er nimmt dich in deinen Arm und das ist seine Gnade, dass er es möglich gemacht hat. Bei all dem Schmutz, bei all dem Dreck, den wir mitbringen, es ist geklärt. Durch seine Gnade ist es möglich, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Jetzt sagst du, gut, David, komm. Das hat auch Paulus hier in einem Streitgespräch geschrieben. Ja, er steht dazu, okay, aber das ist ja ein Vers. Lasst uns in den Epheserbrief gehen. Circa 10 Jahre später. Paulus ist in Hausarrest. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment, ah ja, nicht im Gefängnis, das ist doch eigentlich entspannt. Nee. Damals Hausarrest ist schlimmer als heute Gefängnis, okay? Du musst dich selber irgendwie drum kümmern, dass das Geld da ist. Du musst dich selber irgendwie drum kümmern, dass das Essen und Trinken da ist. Aber du hängst trotzdem in deiner Bude fest, in der du festgehalten wirst, nicht in deiner privaten, sondern da, wo du hin eingeteilt wurdest. Kein Spaß, nicht einfach, nicht schön. Und Paulus schreibt hier den Epheserbrief. Und der Epheserbrief, auch wenn er von uns Epheserbrief genannt wird, ist ähnlich wie der Galaterbrief. Nicht einfach nur an eine Gemeinde gerichtet. Nein, der Epheserbrief ist ganz bewusst ein Rundschreiben, ein Brief, der an die Gemeinden weitergegeben werden sollte, wo Paulus den Kern seiner Theologie nochmal ganz klarstellt. 10 Jahre später, um es klar zu bestätigen und festzuhalten. Der Epheserbrief ist in 2 Hauptteile aufgeteilt. Kapitel 1 bis 3 hören wir vom Kern des Evangeliums. Und es ist ganz spannend, zwischen dem Kapitel 3 und 4 steht ein Deshalb. 4 bis 6, wie unser Leben davon verändert sein soll. Und wisst ihr was? Es ist ganz spannend, auch im Galaterbrief macht Paulus eins ganz klar. Das Evangelium, das geht nicht einfach kalt dann an dir vorbei. Deshalb sollte dein Leben davon verändert werden. Deshalb gibt es Dinge, die passieren. Du tust sie nicht, um das Evangelium zu bekommen. Nein, es verändern sich Dinge in deinem Leben, weil du aus Gnade Gottes dieses wunderbare Evangelium bekommen hast, weil du dich so freuen kannst. Und ja, wir haben eine Verantwortung und wir stehen in der Pflicht, dass wir nicht so damit umgehen, als ob wir eine Lebensversicherung abschließen. Wenn wir die Gnade Gottes annehmen, dieser Glaube ist nicht eine Lebensversicherung. Das ist nicht deine Notiz im Checkbuch deines Lebens, okay, geklärt, ich komme in den Himmel. Gut, Beziehung geklärt. Da geht es nicht um Haken, den du setzt. Da geht es um dein ganzes Leben. Und der Vers, den wir gleich lesen wollen, steht genau hier, der Kern des Evangeliums. Genau dahin gehen wir jetzt. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und es geht im nächsten Vers eigentlich noch weiter. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Leute, er packt es nochmal ganz einfach an. Er fasst es nochmal ganz einfach zusammen hier. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. So einfach ist es. Gottes Gnade. Und du darfst einfach daran glauben. Lass uns auch hier ganz bewusst nochmal anschauen, in welchem Kontext dieser Vers steht. Da sollte Epheser stehen und nicht Galater. Lasst euch dadurch nicht irritieren. Epheser im zweiten Kapitel macht Paulus ganz klar, der Mensch ohne Gott ist geistlich tot. Leute, ohne Gott bist du geistlich tot. Ja, du kannst leben, ja, du kannst Dinge erleben, aber geistlich, ohne Gott, bist du tot. Du hast eine Ebene in deinem Leben, in der du gar nicht wirklich existierst, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist. Drum kann es sein, dass du hier sitzt und dir denkst, ich verstehe gar nicht, wovon du redest. Ja, genau. Ohne Gott bist du geistlich tot. Ich kann es dir nicht besser erklären, als zu sagen, mit Gott verändert sich was. Es geht weiter in Epheser 2, 1 bis 3. Der Mensch ohne Gott steht unter Herrschaft. Hey, das lässt man sich nicht gerne sagen. Moment mal. Ich mache, was ich will. Kennt ihr das? Heute ist die Mentalität doch so, hey, du sagst, was du sagst, ich sag, was ich sag. Wir sind alle so, wir sind alle frei, frei. Ich lasse dir deinen Freiraum, du lässt mir meinen Freiraum, Freiheit. Du bist nicht frei. Wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, dann stehst du unter zwei Herren. Und der eine Herr, da lachst du vielleicht drüber, ist der Teufel. Du hängst in einem System fest, dass der Teufel regiert. Du hängst hier in der Welt fest, wo der Teufel einen riesen Einfluss haben kann, auch auf dich. Du stehst unter Herrschaft, auch wenn du da keine Lust drauf hast, auch wenn du das vielleicht lustig findest. Lass mich zum zweiten Punkt kommen. Du stehst unter der Herrschaft des Fleisches. Was ist mit Fleisch gemeint? Deine gefallene, egozentrische Natur. Du drehst dich so um dich selbst. Du hängst da drin fest in dem System. Und ohne Gott kommst du da auch nicht raus. Du machst vielleicht gute Dinge, du denkst auch an andere Leute. Das ist super. Aber trotzdem hängst du in deiner Natur fest. Und am Ende des Tages, egal was du Gutes tust, egal wie sehr du dich bemühst, auch Dinge richtig zu machen. Es ändert nichts daran, dass du in diesem System festhängst. Und der Mensch ohne Gott ist verdammt. Leute, der Mensch ohne Gott hat ein Ablaufdatum, das in eine ganz schlimme Richtung geht. Und Paulus macht es auch ganz klar, das erlebst du auch schon hier und jetzt. Du hängst in diesem Zorn fest, du hängst in diesem Problem fest. Paulus geht weiter in Epheser 2, 4 bis 10. Gottes Rettung durch Jesus ist das, worum es hier geht. Er stellt zuerst klar, was Gott getan hat und dann, warum Gott es getan hat. Leute, wir haben es hier an der Wand stehen. Wenn du es nicht lesen kannst, weil du gerade vorm Livestream sitzt, lass es mich vorlesen. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Gott hat dieses Riesenproblem aus dem Weg geschafft. Er liebt dich so sehr, dass er ohne zu wissen, ohne die Sicherheit zu haben, dass du tust, was er will. Er ist kein Puppenspieler. Er macht es nicht wie Marionetten, sonst hätten wir dieses ganze Drama und Theater mit dem ganzen Paradies alles nicht gebraucht. Da hat er auch schon eine freie Entscheidung in den Raum gestellt. Und du musst es auch selbstverantwortlich für dich entscheiden. Am Ende des Tages bist du gefordert, du musst handeln. Egal, was Gott Gutes dir entgegenbringt, er ist ein Gentleman. Und er hält die Hände offen und steht da und wartet auf dich. Gott hat alles getan, damit das möglich ist. Diese Brücke ist gebaut. Der Abgrund ist nicht mehr da. Warum hat Gott das gemacht? Es macht doch keinen Sinn. Wir Menschen enttäuschen Gott täglich. Wir müssen gar nicht ins Alte Testament zurückgehen. Wir müssen gar nicht die ganze Menschheit angucken. Ich schaue in mein Leben und ich kann dir offen und ehrlich sagen, ich enttäusche Gott bestimmt täglich, wenn ich aus einer menschlichen Perspektive denke. Aber Gott ist so gut. Der Grund seines Handelns ist Gnade. Und das lesen wir hier in Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Denn aus Gnade. Er liebt dich so sehr. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der unerklärlichen, nicht nachvollziehbaren Gnade Gottes. Ganz egal, was du getan hast. Ganz egal, was in deinem Leben los ist. Gott liebt dich. Gott ist da und seine Arme sind offen. Was für eine Gnade. Und es ist auch das Ziel seines Handelns. Das lesen wir in Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Leute, hier steigert Paulus auch noch weiter. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt, damit du eine Chance hast, von dieser Liebe auch was abzubekommen. Und er liebt dich so sehr, er hat alles getan. Was für ein Geschenk! Und ich möchte was klarstellen hier an dieser Stelle, ganz bewusst, wo du denkst, ja, die Judaisten, das sind schon arme Schweine. Die wussten doch gar nicht, wie sie anders handeln sollen. Und es ging ja am Anfang eh nur um Juden und dann hat es Gott irgendwie verändert. Nein, es ging Gott schon immer um alle Menschen. Und es ging Gott schon immer auch um jeden Einzelnen. Und Ich finde diese Kontinuität Gottes so wertvoll für uns in einer Zeit, in der sich immer alles von Sekunde zu Sekunde ändert, wo wir gewohnt sind, dass wir so funktionieren müssen. Die E-Mail kommt rein, es ändert sich wieder alles, ich muss das jetzt so machen. Es ändert sich nichts an Gottes Gnade, egal was du tust. Und Gott wollte dich auch schon immer erreichen. 2. Mose 19, Vers 6 ist der Schlüssel für das ganze mosaische Gesetz, das wir in 2. Mose und weiter lesen, ist der Schlüssel für das, wer die Juden sein sollten mit dem, was sie da tun. Weil auch schon damals ging es nicht darum, Regeln zu erfüllen. Auch damals ging es schon darum, dass Gott alle erreichen wollte. 2. Mose 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Was Israel schon immer sein sollte, was der Schlüssel ist mit dem Bund Gottes, war immer schon, hey, ihr seid besonders. Warum? Damit alles mitkriegen sollen. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Was macht denn ein Priester? Ich breche es mal runter für die, die mit Priester gar nichts anfangen können. Das ist jemand, der zwischen Gott steht und einer Person, die zu Gott will. Und dieser Priester soll da kommunizieren und helfen. Der Priester tritt quasi damals, in dem System, das damals war, war der Priester so eine Ersatzbrücke. Hat auch nicht super funktioniert, aber irgendwie ging's. Und wisst ihr was, ihr Juden? Ihr sollt heiliger Magnetismus, ihr sollt die Leute anziehen dadurch, dass ihr auffallt, dass ihr anders seid. Ihr sollt dann als Priester kommunizieren, damit sie selber zu mir finden. Gott wollte schon immer jeden erreichen mit seiner Liebe. Gott wollte schon immer jeden an seiner Gnade teilhaben lassen. Und es wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und trotzdem stehst du da und bist gefordert. Leute, wir verhalten uns so oft so, als ob das unsere Realität wäre. Wir verhalten uns so oft so, als ob da ein Riss wäre zwischen Gott und uns. Dass wir nicht wirklich eine Beziehung mit ihm leben können. Dass wir nicht wirklich Zeit mit ihm verbringen können. Aus welchen Gründen auch immer. Allein seine Gnade. Egal, was los ist. Egal, wo du gerade steckst. Egal, was du getan hast. Egal, wen du enttäuscht hast. Nicht Gott. Er steht da mit offenen Armen und ist bereit. Er liebt dich. Er will dich. Du bist ihm nicht egal. Ob du zu Hause allein in einer Kammer sitzt, jeden Tag, Homeoffice, Essen, das Einzige, wozu du rauskommst, ist einkaufen und spazieren gehen. Du bist geliebt von Gott. Du musst nicht alleine sein. Wir können ein Leben führen, das so unvorstellbar ist. Wir können ein Leben führen, das so fern jeder Realität für uns ist. Wenn wir das für unser Leben begreifen und umsetzen. Wir können ein Stück vom Paradies jetzt hier in unserem Herzen haben. Echte, wahre Beziehung zu dem lebendigen Gott. Warum? Aus seiner Gnade. Halleluja. Gott ist so gut. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der das Thema schon für sich geklärt hat und durch den Tag läufst und es vielleicht einfach vergisst, der Alltagslärm
da ist, lass mich dir sagen, erinnere dich an das Riesengeschenk, das du bekommen hast. Bleib da nicht stehen. Erleb diese Freude wieder neu für dich. Beziehung mit Gott leben zu können, ist so ein Geschenk. Stell dir vor, du hast zu Weihnachten einen Schlagbohrer bekommen. Ich bin mir sicher, dass viele Mädels von euch auch Spaß an solchen Sachen haben. Drum bringe ich jetzt dieses Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Gerät bekommen, mit dem du Dinge machen kannst. Und alles, was du tust, ist, es in seinen schönen Koffer packen, gucken, dass es keinen Kratzer kriegt, weglegen in der Hoffnung, dass es ihm nie irgendwas passiert und gut ist. Du musst eigentlich Löcher zu Hause bohren, aber den kann ich ja jetzt nicht brauchen, der ist ja neu. Ich bin ja kein Experte für Schlagbohrer. Nachher mache ich was falsch. Nein. Leute, mit Gott ist es ganz genauso. Du hast ein Geschenk bekommen. Setz es ein. Lass es nicht liegen. Führ eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und erlebe, wie er deinen Tag verändert. Wie er Dinge leichter macht. Mein Bruder ist begeisterter Hobby, Tischler, Schreiner. Ich weiß, ich werde nachher noch auf den Kopf dafür bekommen. Aber ihm macht es richtig Spaß, die Löcher selber per Hand zu bohren. Ich bin pragmatisch veranlagt. Diese Zeit würde mich stören. Und ich bin vielleicht einfach viel zu faul. Ich würde es viel lieber mit einem elektrischen Gerät machen. Leute, macht es euch nicht selber schwer. Mir geht es jetzt nicht darum, dass du aus Spaß Sachen machen kannst, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind. Mach das. Hab Spaß mit Gott. Aber ganz ehrlich, mach's doch nicht schwer. Setz dir keine Hürden in den Weg, die deine Beziehung mit Gott belasten. Wisst ihr was? Bestes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich weiß, dass wenn ich meine stille Zeit, für alle, die nichts mit dem Begriff anfangen können, wenn ich meine private Zeit mit Gott in seinem Wort und im Gebet am Tag mache, und ich kann es nicht anders erklären, ist mein Tag besser, Punkt. Wenn ich es irgendwie nicht mache, ist er schlechter. Jetzt kam ich als junger, enthusiastischer Jugendlicher auf die Idee, komm, ich klopp mir da Regeln rein, ich mache mir so Wecker. Hey, das sind alles gute Hilfsmittel. Ich bin aber der Typ, der dann irgendwo hinkommt, sich Regeln macht und dann wird das einfach nur zur Regel. Dann werde ich ein Pharisäer. Dann tue ich es nur, um es getan zu haben. Dann tue ich es nicht, weil ich Beziehung mit Gott leben will, sondern dann tue ich, David, wenn ich mir solche Regeln setze, es einfach nur, um es getan zu haben, um den Haken gesetzt zu haben. Wenn du ähnlich veranlagt bist wie ich, mach's einfach. Es bringt dir was. Tu es einfach. Denk nicht drüber nach, wann, wie, wo. Mach's. Wenn du jemand bist, dem das hilft, Halleluja, mach es. Aber mach es. Jeder ist anders. Es gibt nicht die eine klare Formel, wie du was zu tun hast in dem Bereich. Es gibt nur ein Ding, das ich euch mitgeben will. Mach es. Jetzt bist du jemand, der vielleicht früher mal gesagt hat, hey, ich habe früher eine Entscheidung für Gott getroffen. Aber heute, seien wir doch mal ehrlich, Jesus am Kreuz für mich gestorben. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jesus von den Toten auferstanden. Also ich habe andere Dinge in der Schule und bei mir im Studium gehört. Das kann doch gar nicht sein. Leute, wenn du an der Stelle stehst, ganz egal, was du denkst, dass du glauben kannst oder nicht glauben kannst, du kannst genauso auch zu Jesus kommen, wie du bist, mit den Zweifeln, die du hast. Und er liebt dich. Und wisst ihr was? Wir haben auch Beispiele in der Bibel. Ich habe es auch letzten Sonntag erwähnt. Markus 9 lesen wir von einem Mann, der sein Kind zu Jesus bringt, weil das Kind krank ist, weil das Kind besessen ist, weil es nicht ein normales Leben führen kann und weil es wirklich, wirklich schrecklich ist. Und er kommt zu Jesus mit dem Thema und sagt in Vers 22, Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. 23, Markus 9. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du kannst, dem Glauben ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Egal, was du glauben kannst oder nicht glauben kannst. Am Ende der Geschichte, Jesus heilt seinen Sohn von einem Ding, das sein ganzes Leben kaputt gemacht hat. Ganz egal, ob du denkst, dass du es glauben kannst oder nicht, du kannst auch so zu Jesus kommen, wenn du willst. Es geht nicht darum, dass du immer gleich alles perfekt machst. Glaub mir, ich mache bis heute Fehler und ich werde bis zum Lebensende Fehler machen. Deswegen habe ich ja Jesus gebraucht, der das Thema für mich geklärt hat. Das steht nicht im Weg. Frag einfach um Hilfe bei Gott. Und Gott will dir helfen und Gott hat die Arme auch offen für dich. Jetzt bist du jemand, der vorher noch nie was mit Gott zu tun hatte, jetzt mit Gott eigentlich nichts zu tun hat. Lass mich dir sagen, du bist geliebt, du bist gewollt und dieser unglaubliche, fantastische Gott steht da mit offenen Armen und will dir eine neue Welt eröffnen und will dir nahe sein, will Beziehung mit dir leben. Mach's. Es lohnt sich. Es ist so gut. Und wenn du nicht weißt, wie, dann will ich dich einfach bitten, dass du gleich im Gebet, wenn du das gerne möchtest, mitbetest. Zuhörst, es dir vielleicht aufschreibst, nachher im Livestream bei YouTube nochmal anschaust, wenn du jetzt sagst, ich kann das noch nicht entscheiden. Du kannst uns auch kontaktieren. Wir haben eine Website, wir haben einen Kontaktbereich. Schreib uns, wenn du zu Hause sitzt und nicht weißt, was du tun sollst. Wenn du nochmal Fragen hast, wenn du reden willst. Und auch wenn du dich für Jesus entscheidest und wenn du sagst, ja, ich glaube, ich nehme diese Gnade, ich nehme dieses Geschenk für mich an, dann bleib da nicht stehen. Komm auf uns zu. Komm auf jemand anderen zu, wo du weißt, dass er Christ ist. Frag, wie geht's denn weiter? Weil wisst ihr was? In beiden Büchern, aus denen wir gerade Verse gelesen haben, da geht's dann weiter. Und zwar sehr gut, sehr schön und sehr hilfreich. Lass uns beten. Und wenn du diese Entscheidung für dich treffen willst, dann bete einfach mit. Himmlischer Vater, ich bin dir so dankbar für dieses unglaubliche Geschenk. Herr, ich verstehe noch nicht alles wirklich, aber ich glaube an dich. Und ich will dieses Geschenk, deine Gnade, für mich annehmen und eine lebendige Beziehung mit dir in meinem Leben führen. Danke, dass du so ein guter Vater bist. Danke, dass du mich liebst. Amen.